Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz bei dieser Konferenz führt, hat mich, Bruder Eyring, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt der Tabernakelchor unter der Leitung von Edgar Thompson und Mac Wilberg. Die Orgel spielen Bonnie Goodliffe und Linda Margitz. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Kommt und singt nun da und fern«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Spencer V. Jones von den 70ern.
Our beloved Father
unser lieber Vater im Himmel, wir kommen heute Nachmittag dankbar zu dir. Wir sind dir dankbar für deinen wunderbaren Plan, der es uns ermöglicht hat, auf diese Erde zu kommen, damit wir geprüft werden und damit wir an Konferenzen teilnehmen können und an Versammlungen wie diesen. Wir erkennen deine Größe an, Vater. Wir freuen uns, dass wir deinen Sohn als Vorbild für unser Leben haben, dass wir dem Muster folgen können, das er uns vorgegeben hat, und dass wir das Recht haben, in deine Gegenwart zurückzukehren, um uns an dem zu erfreuen, was du so wunderbar als deinen Plan zusammengestellt hast. Sei heute bei uns, Vater, in dieser Versammlung, dass wir uns daran erinnern mögen, was wir bei früheren Konferenzen gehört haben und auch an das, was wir heute hören. Segne uns mit Ohren, die aufmerksam zuhören, mit Händen, die zupacken und mit einem Herzen, das geben will, wenn wir dem Beispiel deines Sohnes folgen. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Der Chor sang soeben O mein Vater. Wir freuen uns nun von Elder Dallin H. Oaks und von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Nach ihren Worten spricht zu uns Elder Gary E. Stevenson von den 70ern.
Unser Erretter ging vollständig in selbstlosem Dienen auf. Er hat gesagt, dass jeder von uns ihm nachfolgen soll, indem wir auf unsere selbstsüchtigen Interessen verzichten, um anderen zu dienen. Wer mein Jünger sein will, sagte er, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Als Gruppe befolgen die Heiligen der letzten Tage diese Lehre auf einzigartige Weise. Das Ausmaß ihres selbstlosen Dienens ist einzigartig. Jedes Jahr reichen zehntausende Mitglieder ihre Papiere für den Vollzeitmissionsdienst ein. Ältere Mitglieder verzichten auf die Annehmlichkeiten des Ruhestands, auf ihr behagliches Zuhause und das schöne Zusammensein mit Kindern und Enkeln und gehen hinaus, um an fremden Orten Unbekannten zu dienen. Junge Männer und Frauen stellen Arbeit und Ausbildung zurück und sind bereit, dort zu dienen, wohin sie gesandt werden. Hunderttausende von treuen Mitgliedern beteiligen sich an dem selbstlosen Dienst, den wir Tempelarbeit nennen, und der kein anderes Motiv hat als Liebe zu unseren Mitmenschen und den Wunsch, den Lebenden wie den Verstorbenen zu dienen. Denselben selbstlosen Dienst leisten Scharen von Beamten und Lehrern in unseren Pfählen und Gemeinden und Zweigen. Niemand bekommt eine Entschädigung nach weltlichen Maßstäben. Alle sind dem christlichen Dienst an ihren Mitmenschen verpflichtet. Es ist nicht leicht, unsere persönlichen Prioritäten und Wünsche aufzugeben. Vor vielen Jahren war ein neuer Missionar in England frustriert und mutlos. Er schrieb nach Hause, er habe das Gefühl, dass er seine Zeit verschwende. Die kluge Antwort seines Vaters: Vergiss dich selbst und mach dich an die Arbeit. Der junge Elder Gordon B. Hinckley ging auf die Knie und gelobte dem Herrn, dass er versuchen werde, sich selbst zu vergessen und sich im Dienst des Herrn zu verlieren. Jahre später, als reifer Diener des Herrn, erklärte Elder Hinckley: Der, der nur für sich lebt, verfällt und stirbt, wohingegen der, der sich beim Dienst am Nächsten selbst vergisst, in diesem Leben und in Ewigkeit wächst und aufblüht. Im Januar sagte Präsident Thomas S. Monson zu Studenten an der BYU, dass ihr Studium auch geistige Vorbereitung umfassen solle, wozu es gehöre, anderen zu dienen. Präsident Monson sagte, dass die Mission des Herrn sich dadurch auszeichnete, dass sie von Liebe erfüllt war. Er ließ den Blinden sehen, ließ Lahme gehen und erweckte die Toten. Wenn wir einmal unserem Herrn gegenüberstehen, fragt er uns vielleicht nicht, wie viele Ämter hattest du inne, sondern eher, wie vielen Menschen hast du geholfen? Präsident Monson sagte zum Schluss, man kann den Herrn nämlich nicht lieben, wenn man ihm nicht dient, und man dient ihm, indem man seinem Volk dient. Ein vertrautes Beispiel, wie wir uns selbst im Dienst an anderen verlieren, und dies tun nicht nur Heilige der letzten Tage, ist das Opfer, das Eltern für ihre Kinder bringen. Eine Mutter leidet Schmerzen und verzichtet auf ihre eigenen Wünsche und Annehmlichkeiten, um ihre Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Ein Vater ändert sein Leben und seine Prioritäten, um seine Familie zu versorgen. Die Kluft zwischen denen, die dazu bereit sind, und denen, die nicht dazu bereit sind, wird in der heutigen Welt immer größer. Jemand aus unserer Familie hörte neulich im Flugzeug, wie ein junges Paar erklärte, dass es lieber einen Hund haben wolle als Kinder. Sie waren sich einig, Hunde machen weniger Mühe. Sie geben keine Widerworte und wir brauchen ihnen keinen Stubenarrest zu geben. Wir freuen uns, dass so viele Ehepaare in unserer Kirche zur Gruppe jener Selbstlosen gehören, die bereit sind, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen und dem Herrn zu dienen, indem sie die Kinder, die der Vater im Himmel ihrer Obhut anvertraut, zur Welt bringen und aufziehen. Wir freuen uns auch über diejenigen, die für behinderte Familienmitglieder und ihre alten Eltern sorgen. Niemand von ihnen fragt, was springt für mich dabei heraus? Stets wird da die eigene Bequemlichkeit für selbstloses Dienen aufgegeben. Das alles steht im Gegensatz zu Ruhm, Reichtum und anderen unmittelbaren Belohnungen der heutigen weltlichen Lebensweise so vieler Menschen. Heilige der letzten Tage sind einzigartig in ihrer Entschlossenheit, Opfer zu bringen. Wenn wir jede Woche vom Abendmahl nehmen, bezeugen wir, dass wir uns verpflichten, dem Herrn und unseren Mitmenschen zu dienen. In heiligen Tempelzeremonien geloben wir unsere Zeit und unsere Talente, dem Wohlergehen anderer zu opfern und zu weihen. Die Heiligen der letzten Tage sind auch bekannt für ihre Fähigkeit, sich zu einem gemeinsamen Ziel zusammenzutun. Die Pioniere, die einen Teil des amerikanischen Westens besiedelten, begründeten diese Tradition der selbstlosen Zusammenarbeit für das Allgemeinwohl. Dieser Tradition folgen heute unsere Helping Hands-Projekte in vielen Ländern. Vor kurzem haben sich Mitglieder der Kirche bei Abstimmungen mit anderen Gleichgesinnten zusammengetan, um die Ehe zu verteidigen. Für manche war dies mit großen Opfern und unendlichen Mühen verbunden. Der Glaube und das Dienen in der Kirche haben unsere Mitglieder gelehrt, wie man sich gemeinsam anstrengt, um der Gesellschaft schlechthin von Nutzen zu sein. Deswegen sind im Bildungswesen, in örtlichen Behörden, gemeinnützigen Einrichtungen und an vielen anderen Stellen, wo die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und das selbstlose Opfer von Zeit und Mitteln gefragt sind, die freiwilligen Helfer aus unserer Kirche heiß begehrt. Manche führen die Bereitschaft unserer Mitglieder, Opfer zu bringen, und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit auf die leistungsfähige Organisation der Kirche zurück. Oder auf das, was Skeptiker fälschlich als blinden Gehorsam bezeichnen. Beide Erklärungen sind falsch. Mit keinem Duplikat unserer Organisation und keinem blinden Gehorsam könnte man die Leistungen dieser Kirche oder ihrer Mitglieder zustande bringen. Unsere Bereitschaft, Opfer zu bringen, und unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit beruhen auf unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus, den inspirierten Lehren unserer Führer und den Verpflichtungen und Bündnissen, die wir bewusst eingehen. Leider scheinen einige Mitglieder auf den selbstlosen Dienst an anderen zu verzichten und stattdessen ihre Prioritäten an den Maßstäben und Werten der Welt auszurichten. Jesus hat uns gewarnt, dass der Satan uns wie Weizen sieben will, was bedeutet, dass er uns an unsere Umgebung anpassen will. Im Gegensatz dazu hat Jesus verkündet, dass wir, die wir ihm folgen, kostbar und einzigartig sein sollen. Das Salz der Erde und das Licht der Welt, das vor den Menschen leuchtet. Wir dienen unserem Erretter nicht gut, wenn wir die Menschen mehr fürchten als Gott. Er hat einige Führer in seiner wiederhergestellten Kirche getadelt, weil sie nach dem Lob der Welt trachteten und ihr Sinn mehr auf die Dinge der Erde gerichtet war als auf die Dinge von Gott. Diese Züchtigung erinnert uns daran, dass wir aufgerufen sind, die Maßstäbe des Herrn zu verbreiten und nicht denen der Welt zu folgen. Elder John A. Widsoe hat gesagt, wir können nicht wie andere Menschen herumlaufen, wie andere reden oder wie andere handeln, denn wir haben eine andere Bestimmung, Verpflichtung und Verantwortung auferlegt bekommen und wir müssen uns entsprechend verhalten. Das wenden wir auf alles an, was gerade innen ist, auch auf unanständige Kleidung. Eine kluge Freundin sagte einmal, man kann kein Rettungsschwimmer sein, wenn man genauso aussieht wie alle anderen am Strand. Diejenigen, die sich bemühen, ihr Leben dadurch zu retten, dass sie nach dem Lob der Welt trachten, weisen damit die Lehre des Erretters zurück, dass wir unser ewiges Leben nur dadurch retten können, dass wir einander lieben und unser Leben im Dienen verlieren. C.S. Lewis erklärte diese Lehre des Erretters so. Ich zitiere, sobald man überhaupt ein Selbst hat, besteht die Möglichkeit, dass man sich selbst an die erste Stelle setzt, im Mittelpunkt stehen möchte, ja sogar Gott sein möchte. Das war die Sünde des Satans und das war die Sünde, die er die Menschen gelehrt hat. Manche Leute meinen, der Fall des Menschen habe etwas mit Sex zu tun, aber das ist falsch. Was der Satan unseren fernen Vorfahren in den Kopf setzte, war der Gedanke, dass sie wie Götter sein könnten, selbst anordnen könnten, als ob sie sich selbst erschaffen hätten, ihre eigenen Herren sein könnten, außerhalb und getrennt von Gott, eine Art Glück für sich erfinden könnten. Und diesem hoffnungslosen Versuch entstammt die lange, schreckliche Geschichte des Menschen, der versucht, etwas anderes als Gott zu finden, was ihn glücklich macht. Zitat Ende. Ein selbstsüchtiger Mensch ist mehr daran interessiert, den Menschen zu gefallen, besonders sich selbst, als Gott zu gefallen. Er kümmert sich nur um seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Er wandelt auf seinem eigenen Weg und nach dem Abbild seines eigenen Gottes, dessen Abbild dem der Welt gleicht. So ein Mensch ist dann getrennt von den Verheißungen, die Gott an den Bund geknüpft hat, und von der irdischen Freundschaft und Hilfe, die wir in diesen stürmischen Zeiten alle brauchen. Wenn wir dagegen einander lieben und dienen, wie der Erretter uns ermahnt hat, bleiben wir mit unseren Bündnissen und unseren Mitmenschen verbunden. Wir leben in einer Zeit, in der Opfer ausgesprochen unmodern sind. Die äußeren Zwänge, die unsere Vorfahren dazu brachten, selbstlos zusammenzuarbeiten, sind geringer geworden. Jemand hat dies als die Ich-Generation bezeichnet. Eine selbstsüchtige Zeit, in der jeder zu fragen scheint, und was habe ich davon? Selbst unter denen, die es besser wissen sollten, strengen sich einige anscheinend an, das Lob derer zu gewinnen, die aus dem großen und geräumigen Gebäude heraus, das in einer Vision als der Stolz der Welt bezeichnet wird, höhnen und spotten. Die Welt trachtet heute danach, etwas umsonst zu bekommen. Das uralte Übel Gier zeigt sich in der Behauptung, einen Anspruch auf etwas zu haben. Ich habe einen Anspruch auf dieses oder jenes, weil ich ein Sohn, eine Tochter, ein Bürger, ein Opfer oder ein Mitglied irgendeiner anderen Gruppe bin. Ein Anspruch zeugt im Allgemeinen von Selbstsucht, Da wird viel gefordert und wenig oder gar nichts gegeben. Allein die Vorstellung verführt uns dazu, dass wir bemüht sind, uns über unsere Mitmenschen zu erheben. Dies trennt uns von dem göttlichen, gerechten Grundsatz der Gegenleistung. Wenn jemand irgendeine Segnung von Gott erlangt, dann nur, wenn er das Gesetz befolgt, auf dem sie beruht. Die Auswirkungen von Gier und Anspruchsdenken sieht man bei einigen Managern, die millionenschwere Bonuszahlungen bekommen. Aber die Beispiele sind noch viel zahlreicher. Gier und Anspruchsdenken haben auch die sorglose und so verbreitete Geldaufnahme und das übermäßige Konsumdenken geschürt, das hinter der Finanzkrise steckt, die nun die ganze Welt bedroht. Glücksspiel ist ein weiteres Beispiel für Gier und Selbstsucht. Der Spieler setzt sehr wenig ein und hofft auf einen großen Gewinn, der daher rührt, dass man anderen etwas wegnimmt. Ganz gleich in welcher Verkleidung, etwas umsonst zu bekommen, steht im Gegensatz zu dem Evangeliumsgrundgesetz der Ernte. Was der Mensch sät, wird er ernten. Die Wertvorstellungen der Welt legen den falschen Gedanken nahe, alles dreht sich um mich. Diese verderbliche Einstellung bringt weder Wandel noch Wachstum hervor. Sie steht im Gegensatz zum ewigen Fortschritt hin zu der Bestimmung, die Gott in seinem großartigen Plan für seine Kinder vorgesehen hat. Der Plan des Evangeliums Jesu Christi erhebt uns über unsere selbstsüchtigen Wünsche und lehrt uns, dass es in diesem Leben nur darum geht, was wir werden können. Ein großes Vorbild für selbstloses Dienen ist die verstorbene Mutter Teresa aus Kalkutta, deren Gelübde sie und ihre Mitstreiter verpflichtete, den Ärmsten der Armen von ganzem Herzen zu dienen. Sie sagte, eines wird uns immer den Himmel sichern, die barmherzigen und gütigen Taten, mit denen wir unser Leben ausgefüllt haben. Wir können nichts Großes tun, meinte Mutter Teresa, nur Kleines mit großer Liebe. Als diese wunderbare katholische Dienerin starb, erklärte die erste Präsidentschaft in ihrem Kondolenzschreiben, ihr lebenslanges selbstloses Dienen ist eine Inspiration für die ganze Welt und auch künftige Generationen werden daran zurückdenken, was sie aus christlicher Güte tat. Das ist es, was der Erlöser meinte, als er sagte, wir sollen unser Leben im Dienste anderer verlieren. Jeder von uns sollte diesen Grundsatz bei unserer Einstellung zu den Versammlungen der Kirche beherzigen. Manche sagen, heute habe ich überhaupt nichts gelernt oder niemand war nett zu mir oder man hat mich verletzt oder die Kirche gibt mir nicht, was ich brauche. Alle diese Antworten sind egoistisch und alle verzögern das geistige Wachstum. Im Gegensatz dazu schrieb ein kluger Freund, Vor vielen Jahren habe ich meine Einstellung zum Versammlungsbesuch geändert. Ich gehe nicht mehr um meinetwillen zur Kirche, sondern um an andere zu denken. Ich bin darauf bedacht, Leute zu begrüßen, die allein sitzen, Besucher willkommen zu heißen, mich für Aufgaben zu melden. Kurzum, ich gehe jede Woche in der Absicht zur Kirche, aktiv und nicht passiv zu sein und im Leben der anderen etwas Gutes zu bewirken. Die Folge ist, dass die Versammlungen der Kirche mir viel mehr Freude und Erfüllung schenken. Zitat Ende. Dies alles veranschaulicht den ewigen Grundsatz, dass wir glücklicher und erfüllter sind, wenn wir handeln und dienen, um etwas zu geben und nicht um etwas zu bekommen. Unser Erlöser ermahnt uns, ihm nachzufolgen, indem wir die erforderlichen Opfer bringen, um uns im selbstlosen Dienst an anderen zu verlieren. Wenn wir das tun, verheißt er uns ewiges Leben, die größte aller Gaben Gottes, die Herrlichkeit und die Freude, in der Gegenwart Gott Vaters und seines Sohnes Jesus Christus zu leben. Ich gebe Zeugnis von ihnen und ihrem großen Plan für die Errettung ihrer Kinder. Im Namen Jesu Christi. Amen.
1987, kurz nachdem ich als Pfahlpräsident berufen wurde, sprach ich mit einem guten Freund, der gerade als Pfahlpräsident entlassen worden war. In unserem Gespräch fragte ich ihn, was er mir mit auf den Weg geben könne, um als Pfahlpräsident erfolgreich zu sein. Seine Antwort auf meine Frage hatte einen nachhaltigen Einfluss darauf, wie ich später diente und mein Amt führte. Mein Freund erklärte, er sei bald nach seiner Entlassung als Tempelarbeiter berufen worden. Er sagte, ich wünschte, ich wäre Tempelarbeiter gewesen, bevor ich Pfahlpräsident wurde. Hätte ich vor meiner Berufung als Pfahlpräsident im Tempel gearbeitet, wäre ich ein ganz anderer Pfahlpräsident gewesen. Seine Antwort machte mich neugierig und ich bat ihn um nähere Erläuterung. Er erklärte, ich glaube, ich war ein guter Pfahlpräsident. Die Programme in unserem Pfahl liefen gut und unsere statistischen Kennzahlen lagen über dem Durchschnitt. Aber der Dienst im Tempel hat mir zu mehr Weitblick verholfen. Würde ich jetzt als Pfahlpräsident berufen, würde ich mich vor allem auf die Würdigkeit der Mitglieder konzentrieren, damit sie im Tempel Bündnisse schließen und sie heilig halten. Ich wäre bestrebt, die Vorbereitung auf den Tempel zum Kern all unserer Anstrengungen zu machen. Ich würde mich gewissenhafter darum kümmern, die Heiligen ins Haus des Herrn zu führen. Dieses kurze Gespräch mit meinem Freund half mir in meiner Berufung als Pfahlpräsident, die Mitglieder unablässig über die ewige Bedeutung der Tempelverordnung, der Tempelbündnisse und der Gottesverehrung im Tempel aufzuklären, davon Zeugnis zu geben. Unsere Pfahlpräsidentschaft wünschte sich nichts sehnlicher, als dass jedes Mitglied des Pfahles die Segnung des Tempels empfangen, eines Tempelscheins würdig sein und diesen oft gebrauchen würde. Im Mittelpunkt meiner Botschaft stehen heute die Segnungen des Tempels. Und ich bete darum, dass der Heilige Geist unseren Verstand erleuchten, unser Herz durchdringen und uns die Wahrheit bezeugen möge. Der Prophet Joseph Smith erklärte, dass der göttliche Zweck der Sammlung des Gottesvolkes zu allen Zeiten darin bestand, Tempel zu bauen, damit seine Kinder die höchsten Verordnungen empfangen und dadurch ewiges Leben erlangen konnten. Dieser grundlegende, prinzipielle Zusammenhang zwischen der Sammlung der Heiligen und der Errichtung von Tempeln wird im Buch Mormon hervorgehoben. Siehe, das Feld war reif, und gesegnet seid ihr, denn ihr habt die Sichel eingeschlagen und mit aller Macht geerntet. Ja, den ganzen Tag lang habt ihr euch bemüht, und nun seht die Zahl eurer Gaben. Und sie werden in die Speicher gesammelt werden, damit sie nicht verloren gehen. Die Gaben stehen in diesem Gleichnis für die neu getauften Mitglieder der Kirche. Die Speicher stellen die heiligen Tempel dar. Elder Neil Maxwell hat erklärt, ich zitiere, wenn wir jemanden taufen, sollte unser Blick über den Rand des Taufbeckens hinaus auf den heiligen Tempel gerichtet sein. Der große Speicher, in dem diese Gaben gesammelt werden sollen, ist der heilige Tempel. Ende des Zitats. Dieser Hinweis verdeutlicht und unterstreicht die Bedeutung der heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels. Die Gaben sollen nicht verloren gehen. Ja, sie werden am letzten Tag vom Sturm nicht umgeworfen werden. Ja, sie werden auch von den Wirbelstürmen nicht zerrissen werden. Sondern wenn der Sturm kommt, dann werden sie an ihrem Ort versammelt sein, sodass der Sturm nicht bis zu ihnen eindringen kann. Ja, sie werden auch nicht von grimmigen Winden gejagt, wohin auch immer sie zu schleppen, es den Feind gelüstet. Elder Dallin H. Oaks hat gesagt, dass wir bei der Erneuerung unseres Taufbündnisses durch die Teilnahme am Abendmahl, ich zitiere, nicht bezeugen, dass wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen. Vielmehr bezeugen wir, dass wir willens sind, dies zu tun. Dass wir nur unsere Bereitschaft bezeugen, lässt darauf schließen, dass noch etwas anderes geschehen muss, bevor wir diesen heiligen Namen wahrhaftig und endgültig auf uns nehmen. Ende des Zitats. Im Taufbündnis wird ganz klar mindestens ein zukünftiges Ereignis angesprochen und erwartungsvoll auf den Tempel hingewiesen. In neuzeitlichen Offenbarungen bezeichnet der Herr den Tempel als ein Haus, das meinem Namen gebaut wird. Im Weihungsgebet für den Kirtland-Tempel bat der Prophet Joseph Smith den Vater, mögen deine Knechte, wenn sie von diesem Haus hinausgehen, mit deiner Macht ausgerüstet sein und möge dein Name auf ihnen sein. Er bat auch um einen Segen für dein Volk, auf das in diesem Haus dein Name gelegt werden wird. Und als der Herr erschien und den Körtlentempel sein Haus annahm, erklärte er, denn siehe, ich habe dieses Haus angenommen und mein Name wird hier sein und ich werde mich meinem Volk mit Barmherzigkeit in diesem Haus kundtun. Diese Schriftstellen machen deutlich, dass der Prozess, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, der im Wasser der Taufe seinen Anfang nimmt, im Haus des Herrn fortgeführt und erweitert wird. Wenn wir im Wasser der Taufe stehen, richten wir unseren Blick auf den Tempel. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, richten wir unseren Blick auf den Tempel. Wir verpflichten uns, immer an den Erlöser zu denken und seine Gebote zu halten, um uns darauf vorzubereiten, an den heiligen Handlungen des Tempels teilzunehmen und die höchsten Segnungen zu erlangen, die wir durch den Namen und die Vollmacht des Herrn Jesus Christus erhalten können. Daher nehmen wir erst durch die Verordnung des Heiligen Tempels den Namen Jesu Christi vollständig auf uns. Und dieses größere oder melchisedekische Priestertum vollzieht das Evangelium und hat den Schlüssel der Geheimnisse des Reiches inne, nämlich den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Und ohne seine Verordnungen und die Vollmacht des Priestertums wird die Macht des Göttlichen den Menschen im Fleische nicht kundgetan. Wir leben heute in einer großartigen Zeit, in der überall auf der Welt Tempel gebaut werden. Der Widersacher ist sich der steigenden Anzahl der Tempel, die nun überall auf der Welt verstreut sind, sicherlich bewusst. Wie immer werden der Bau und die Weihung dieser heiligen Gebäude von Widerständen seitens einiger Gegner der Kirche sowie von unbesonnenem Tadel seitens einiger Mitglieder der Kirche begleitet. Solche Widerstände sind nicht neu. 1861, als der Salt Lake Tempel errichtet wurde, rief Brigham Young die Heiligen auf, wenn ihr wollt, dass dieser Tempel gebaut wird, macht euch ins Werk und setzt alles daran. Manch einer sagt, das möchte ich lieber nicht, denn wir haben noch nie mit dem Bau eines Tempels begonnen, ohne dass die Hölle zum Angriff blies. Soll sie nur zum Angriff blasen? Alle Stämme der Hölle werden sich in Bewegung setzen. Aber was glaubt ihr, wozu das führt? Ihr habt doch jedes Mal gesehen, wozu es führt. Ende des Zitats. Als glaubenstreue Heilige gehen wir aus Ungemach gestärkt hervor und genießen die liebevolle Barmherzigkeit des Herrn. Wir sind getreu der Verheißung des Herrn vorwärts gegangen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Feinde mein Werk zerstören. Ja, ich werde ihnen zeigen, dass meine Weisheit größer ist als die Schlauheit des Teufels. Viele Jahre lang waren meine Frau und ich Gastgeber aufrechter Männer und Frauen, die bei einer Andacht an der Brigham Young Universität Idaho sprechen sollten. Viele dieser Sprecher waren emeritierte oder entlassene 70er, die im Anschluss an ihre Berufung als Generalautorität als Tempelpräsident gedient hatten. In unseren Gesprächen mit diesen treuen Führern stellte ich immer wieder die folgende Frage: Was haben Sie erst als Tempelpräsident gelernt, was Sie gern schon als Generalautorität gewusst hätten? Als ich mir Ihre Antworten anhörte, fiel mir darin ein stets wiederkehrender Grundtenor auf, nämlich: Mir ist mehr bewusst geworden, welchen Schutz unsere Tempelbündnisse bieten und was es heißt, die Gottesverehrung im Tempel zu einem annehmbaren Opfer zu machen. Es gibt einen Unterschied zwischen Mitgliedern, die die Kirche besuchen, den Zehnten zahlen und gelegentlich zum Tempel hetzen, um an einer Session teilzunehmen, und denjenigen, die treu und unentwegt im Tempel dienen. Ihre übereinstimmenden Antworten beeindruckten mich sehr. Jede Antwort auf meine Frage zielte auf die schützende Macht ab, welche die heiligen Handlungen und Bündnisse, die wir im Haus des Herrn eingehen können, bieten. Die Antworten der Brüder entsprachen genau den Verheißungen des Weihungsgebets, das 1836 für den Kirtland-Tempel gesprochen wurde. Wir bitten dich, heiliger Vater, gib dem Volk das Anbeten und sich einen achtbaren Namen und Stand in diesem deinem Haus bewahren wird, für alle Generationen und für die Ewigkeit festen Bestand, dass keine Waffe, die gegen es geformt wird, etwas gelinge, dass derjenige, der ihm eine Grube gräbt, selbst hineinfalle, dass keine Verbindung der Schlechtigkeit die Macht habe, sich zu erheben und dein Volk zu überwältigen, auf das in diesem Haus dein Name gelegt werden wird. Und wenn sich irgendein Volk gegen dieses Volk erheben wird, dass dein Zorn gegen sie entflamme. Und wenn sie dieses Volk schlagen werden, dass du sie schlägst, dass du für dein Volk kämpfest, wie du es am Tag der Schlacht getan hast, damit es aus den Händen all seiner Feinde befreit werde. Liebe Brüder und Schwestern, bitte betrachten Sie diese Verse vor dem Hintergrund dessen, wie der Widersacher heutzutage wütet und was wir über unsere Bereitschaft gesagt haben, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und dass schützende Segnungen denjenigen verheißen sind, die sich einen achtbaren Namen und Stand im heiligen Tempel bewahren. Bezeichneterweise haben die Segnungen aus diesen Bündnissen für alle Generationen und in alle Ewigkeit Bestand. Ich lade Sie ein, diese Schriftstellen immer wieder zu studieren und Gebet erfüllt darüber nachzudenken, welche Folgen sie für Sie und Ihre Familie haben könnten. Die Anstrengungen des Satans, die Gottesverehrung und die Arbeit im Tempel zu verhindern oder in Misskredit zu bringen, sollten uns nicht überraschen. Der Teufel verabscheut die Reinheit im Haus des Herrn und seine Macht. Und der Schutz, der für uns alle in den heiligen Handlungen und Bündnissen des Tempels liegt und durch sie wirkt, steht den bösen Absichten Luzifers gewaltig im Wege. Der Auszug aus Nauvoo im September 1846 brachte für die glaubenstreuen Heiligen der letzten Tage unvorstellbare Not mit sich. Viele suchten in Lagern entlang des Mississippi Zuflucht. Als Brigham Young in Winter Quarters die Nachricht über den Zustand dieser Flüchtlinge erreichte, sandte er den Brüdern auf der anderen Seite des Flusses in Council Point sofort einen Brief und bat sie um Hilfe, wobei er sie an die Bündnisse erinnerte, die sie im Nauvoo-Tempel geschlossen hatten. Er schrieb, nun ist es an der Zeit, an die Arbeit zu gehen. Lasst das Feuer des Bundes, den ihr im Haus des Herrn geschlossen habt, wie eine unauslöschliche Flamme in eurem Herzen lodern. Ende des Zitats. Innerhalb weniger Tage rollten Wagen gen Osten, um die notgeratenen Heiligen zu retten. Was gab diesen Mitgliedern aus der Anfangszeit eine solche Kraft? Es lag an dem Feuer des Tempelbündnisses, das ihnen im Herzen loderte. Und es lag an ihrer Entschlossenheit, Gott im Haus des Herrn anzubeten und sich dort einen achtbaren Namen und Stand zu bewahren. Heute stehen wir im Werk des Herrn großen Herausforderungen gegenüber. Und dies, aber so wie die Pioniere den Ort fanden, den Gott für sie bestimmt hatte, können auch wir frischen Mut fassen, denn wir stehen in Gottes treuer Hut. Heute dienen überall auf der Erde Tempel als heiliger Ort, wo man heilige Handlungen vollzieht und Bündnisse eingeht, wo man erbaut wird und Zuflucht vor dem Sturm findet. Der Herr hat gesagt, darum muss ich mein Volk sammeln, damit der Weizen in den Speichern gesichert werde, um ewiges Leben zu besitzen und mit zelestialer Herrlichkeit gekrönt zu werden. Mich können heute viele Kinder, junge Damen und junge Männer hören. Ich bitte euch inständig, seid würdig, seid standhaft und steht voller Erwartung freudig dem Tag entgegen, da ihr die heiligen Handlungen und Segnungen des Tempels empfangen werdet. Heute hören mir Menschen zu, die die heiligen Handlungen im Haus des Herrn hätten empfangen sollen, sie aber noch nicht empfangen haben. Was auch immer der Grund sein mag und wie lange sie auch schon zögern mögen, ich lade sie ein, sich geistig vorzubereiten, damit sie die Segnung erlangen können, die es nur im heiligen Tempel gibt. Bitte entledigen Sie sich all dessen, was Ihnen dabei im Wege steht. Bitte streben Sie nach dem, was von ewigem Wert ist. Heute hören mir Menschen zu, die die heiligen Handlungen des Tempels zwar empfangen haben, aber aus verschiedenen Gründen seit längerer Zeit nicht mehr im Haus des Herrn gewesen sind. Bitte kehren Sie um, machen Sie sich bereit und tun Sie alles, um Gott wieder im Tempel anbeten zu können und sich Ihrer heiligen Bündnisse besser bewusst zu werden und sie heilig zu halten. Heute hören mir viele Menschen zu, die einen gültigen Tempelschein besitzen und sich darum bemühen, ihn würdig zu nutzen. Ich lobe sie für ihre Glaubenstreue und Hingabe. Ich bezeuge feierlich, dass das Feuer des Bundes im Herzen eines jeden treuen Mitglieds dieser Kirche lodern wird, das im heiligen Haus des Herrn Gott anbetet und sich dort einen achtbaren Namen und Stand bewahrt. Jesus, der Messias, ist unser Erlöser und Erretter. Er lebt und er lenkt die Angelegenheiten seiner Kirche durch Offenbarung an seine gesalbten Diener. Davon gebe ich Zeugnis im heiligen Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Was für eine wunderbare Konferenz war das doch. Wie gesegnet sind wir, dass wir die Worte der ersten Präsidentschaften des Kollegiums der 12 Apostel hören dürfen, die wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Ich erinnere mich an einen warmen, sonnigen Nachmittag im Cache Valley in Utah, als der Frühling sich bemühte, den langen Winter zu vertreiben. Mein Vater, dessen Samstage immer volle Aufgaben für seine Enkel waren, hielt vor unserem Haus und lud zu einer Spazierfahrt ein. Meine Söhne, 4 und 6 Jahre alt, fuhren immer gern bei Opa im Lastwagen mit und kletterten eilig nach hinten auf den Notsitz. Und ich setzte mich vorn neben meinen Vater. Unsere Fahrt führte durch die Straßen Logans, die sich um den Logan-Tempel winden, der mitten in der Stadt gut sichtbar auf einem Hügel liegt. Als wir uns dann von der Stadt entfernten, kamen wir von gepflasterten, belebten Straßen zu selten befahrenen Feldwegen, wo wir alte Brücken überquerten und zwischen Bäumen hindurch bis weit hinaus aufs Land führten. Wir waren weit weg von allem Verkehr und ganz allein. Weil mein Vater einfiel, dass seine Enkel hier noch nie gewesen waren, hielt er an. Glaubt ihr, dass wir uns verirrt haben? Fragte er die Jungen, die mit großem Auge über das Tal schauen. Nach einem Moment stiller Begutachtung kam die tiefgründige Antwort eines Kindes. Schau, sagte einer der Jungen mit einem Fingerzeig. Opa, wenn du den Tempel siehst, kannst du dich nicht verirren. Wir wandten unseren Blick dorthin, wohin er schaute, und sahen, wie die Sonne sich weit hinten im Tal an den Türmen des Logan-Tempels spiegelte. Man kann sich nicht verirren, solange man den Tempel sieht. Der Tempel zeigt Ihnen und Ihrer Familie in einer Welt voller Chaos die Richtung. Er ist ein ewiger Wegweiser, der uns hilft, uns nicht im Nebel der Finsternis zu verirren. Er ist das Haus des Herrn. Er ist ein Ort, wo Bündnisse geschlossen und ewig gültige Verordnungen ausgeführt werden. Im Buch Mormon forderte König Benjamin die Heiligen seiner Zeit auf, sich zu versammeln, und jeder Mann baute sein Zelt mit dem Eingang zum Tempel hin auf. Als Mitglieder der Kirche haben wir in jüngerer Vergangenheit Ratschläge von neuzeitlichen Propheten erhalten, die die Tür unseres Zuhauses mehr auf den Tempel ausrichten werden, wenn wir sie befolgen. Die erste Präsidentschaft hat die erwachsenen Mitglieder aufgefordert, einen gültigen Tempelschein zu haben und den Tempel öfter zu besuchen, sofern Zeit und Umstände das zulassen. Sie hat die Mitglieder angeregt, zugunsten des Dienstes im Tempel auf einige Freizeitaktivitäten zu verzichten. Sie hat insbesondere die neuen Mitglieder und die Jugendlichen der Kirche ab 12 Jahren aufgefordert, würdig zu leben, damit sie als Stellvertreter bei Taufen und Konfirmierungen an dieser großartigen Arbeit mitwirken können. Auch unsere kleinen Kinder wurden aufgerufen, das Tempelgrundstück zu besuchen und den Tempel sogar zu berühren. Präsident Thomas S. Monson hat einmal gesagt, wenn wir den Tempel berühren, dann rührt der Tempel uns an. Wir sind gesegnet, dass wir in einer Evangeliumszeit des Tempelbaus leben, in der 146 Tempel geweiht oder angekündigt sind. Unter der Überschrift Tempel lesen wir im Bible Dictionary, Er ist die allerheiligste Stätte der Anbetung auf Erden. Dann folgt die aufschlussreiche Feststellung, nur das Zuhause kommt dem Tempel an Heiligkeit gleich. Für mich weist das auf die einzigartige Beziehung zwischen dem Tempel und dem Zuhause hin. Wir können nicht nur unsere Türen dem Tempel oder dem Haus des Herrn zuwenden, sondern wir können unser Zuhause zu einem Haus des Herrn machen. Kürzlich forderte ein Sprecher bei einer Pfarrkonferenz alle Anwesenden auf, ihr Zuhause mit geistigen Augen zu besichtigen. Ich möchte jeden von Ihnen einladen, dasselbe zu tun. Wo auch immer Ihr Zuhause sein mag und wie es geschaltet sein mag, die Anwendung der ewigen Evangeliumsgrundsätze innerhalb seiner Mauern ist immer gleich. Fangen wir an. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Eingangstür öffnen und Ihre Wohnung betreten. Was sehen Sie und wie fühlen Sie sich? Ist es ein Ort der Liebe und des Friedens und eine Zuflucht vor der Welt wie der Tempel? Ist es sauber und ordentlich? Sehen Sie, wenn Sie durch die Zimmer gehen, aufbauende Bilder, darunter auch passende Bilder vom Tempel und vom Erretter? Ist Ihr Schlafzimmer oder der Platz, wo Sie schlafen, für das persönliche Gebet geeignet? Ist Ihre Küche oder der Ort, wo Sie zusammensitzen, ein Ort, wo das Essen zubereitet und gemeinsam genossen wird und Sie Zeit für erbauliche Unterhaltung und die Familie haben? Liegen die Heiligen Schriften in einem Zimmer, wo die Familie zusammen lesen und beten und lernen kann? Haben Sie Platz für Ihr persönliches Schriftstudium? Beleidigen die Musik, die Sie hören, oder die Unterhaltungsprogramme, denen Sie sich online oder auf andere Weise widmen, den Geist? Sind die Gespräche aufbauend und ohne Streit? Damit ist unser Rundgang abgeschlossen. Vielleicht haben Sie, genau wie ich, ein paar Stellen gefunden, wo Verbesserungen notwendig sind, aber hoffentlich keine komplette Renovierung. Ob unser Zuhause groß oder klein, einfach oder luxuriös ist, es gibt überall Platz für diese Schwerpunkte des Evangeliums. Um den Tempel und diejenigen, die ihn besuchen, heilig und würdig zu halten, hat der Herr durch seine Diener, die Propheten, Maßstäbe festgelegt. Es wäre gut, wenn wir gemeinsam im Familienrat Maßstäbe für unser Zuhause aufstellten, damit es heilig bleibt und ein Haus des Herrn ist. Die Ermahnung, ein Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes zu errichten, gibt uns göttlichen Einblick, was für ein Zuhause wir nach dem Wunsch des Herrn aufbauen sollen. Auf diese Weise beginnen wir den Bau eines geistigen Hauses, in dem wir alle wohnen können, ganz gleich, wie unsere weltlichen Umstände sind. Ein Zuhause voll von den Schätzen, die weder Motten noch Rost zerfressen. Zwischen dem Tempel und dem Zuhause besteht eine rechtschaffene Verbindung. Die Erkenntnis, dass der Tempel ewig ist, zieht sie zu ihrer Familie hin. Die Erkenntnis, dass die Familie ewig ist, zieht sie zum Tempel hin. Präsident Howard W. Hunter hat gesagt, durch die heiligen Handlungen des Tempels wird ein festes Fundament für die ewige Familie gelegt. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, sagen Sie das Wort Tempel. Sagen Sie es leise und andächtig. Sagen Sie es immer und immer wieder. Tempel. 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 Fügen Sie das Wort heilig hinzu, heiliger Tempel. Legen Sie beim Sprechen besondere Betonung darauf, wo auch immer im Satz es sich befindet. Tempel. Nur ein anderes Wort ist für einen Heiligen der letzten Tage ebenso wichtig. Zuhause. Nennen Sie die Wörter heiliger Tempel und Zuhause zusammen und sie haben das Haus des Herrn beschrieben. Vergangenes Jahr haben sich tausende PV-Kinder überall in der Welt in ihren Gemeinden und Zweigen versammelt und bei der Darbietung der Primarvereinigung in der Abendmahlsversammlung für ihre Familien und die Mitglieder gesungen. Sie sangen von ihren Wünschen, von Verheißungen und von Vorbereitung. Das, wovon sie sangen, hatte in einem heiligen Zuhause begonnen und findet seine Fortsetzung im heiligen Tempel. Ich denke, sie haben die Melodie im Herzen, wenn ich den Text vorlese. Ich freue mich auf den Tempel. Bald werde auch ich hingehen, den Heiligen Geist verspüren und andachtsvoll dort stehen. Denn der Tempel ist das Haus des Herrn, wo ich so gerne sein mag. Darum mache ich mich schon heute bereit. Das ist mein heiliger Auftrag. Ich freue mich auf den Tempel. Bald gehe auch ich hinein, den Bund mit Gott zu schließen. Ich will gehorsam sein. Denn der Tempel ist ein heiliger Ort, wo wir gesiegelt werden. Dann sind wir vereint in Ewigkeit, im Himmel und auf Erden. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, der schließliche Zweck all dessen, was wir lehren, besteht darin, Eltern und Kinder im Glauben an den Herrn Jesus Christus zu vereinen, damit sie als Familie glücklich sind, im ewigen Ehebund aneinander gesiegelt, verbunden mit den vorangegangenen Generationen und damit ihnen die Erhöhung in der Gegenwart des himmlischen Vaters gewiss ist. Ich bezeuge Ihnen, wenn Sie diese Grundsätze anwenden, dann hilft das, die Türen Ihres Hauses auf den Tempel oder das Haus des Herrn auszurichten. Und Sie sind besser in der Lage, Ihr heiliges Zuhause zu einem Haus des Herrn zu machen. Ich schließe dort, wo ich begann, mit den Worten eines unschuldigen Kindes. Wenn du den Tempel siehst, kannst du dich nicht verirren. Und ich füge mein Zeugnis hinzu, dass unser Zuhause und der Tempel des Herrn Heilige sind. Ich weiß, dass Gott unser Vater im Himmel ist und uns liebt. Ich gebe Zeugnis von Jesus Christus und seiner Rolle als unser Erretter und Erlöser und von lebenden Propheten, die bevollmächtigt sind, alle Schlüssel des Priestertums anzuwenden, von Joseph Smith bis zu Thomas S. Monson. Das tue ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Herr und Gott der Himmelsheere, Nummer 47 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied werden Elder José A. Teixeira und Elder F. Michael Watson von den 70ern zu uns sprechen. Danach hören wir von Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Yeah.
Liebe Brüder und Schwestern, unser himmlischer Vater hat einen Plan für uns, den Plan des Glücklichseins. Im Mittelpunkt dieses Plans stehen der Herr Jesus Christus und sein Sühnopfer. Wenn wir den Lehren und dem Beispiel Jesu Christi folgen, können wir unsere Aufgabe in diesem Plan besser verstehen. Im ersten Kapitel des Buches Mose finden wir eine kurze, doch wertvolle Aussage, die Gottes Werk einfach zusammenfasst, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Wir sind auf unserem Lebensweg, auf dem wir zu unserem Vater zurückkehren und ihm ähnlicher werden wollen, nicht allein gelassen. Gott hat uns alle Gaben gegeben, die wir für unser Dasein auf Erden brauchen. Geistige Gaben sind Segnungen oder Fähigkeiten, die Gott seinen Kindern gibt. Diese Gaben helfen uns, unser Leben an ewigen Zielen auszurichten. Wie tröstlich ist die Gewissheit, dass es einen Plan gibt, nach dem für uns ein Erretter, Jesus Christus, vorgesehen ist. Sein Opfer ermöglicht es allen Menschen, die seine Evangeliumslehren befolgen, durch Umkehr Vergebung zu erlangen. Wie tröstlich ist die Gewissheit, dass es eine Hilfe gibt, damit unsere Bemühungen, zum Vater im Himmel zurückzukehren und bei ihm zu leben, erfolgreich verlaufen können. Wie tröstlich ist die Gewissheit, dass wir auf unserem Weg durch die Erfahrungen des Lebens nicht allein auf einem unbekannten Ozean unterwegs sind. Eine Gabe, die uns hilft, unser Leben in die richtige Richtung zu lenken, haben wir alle erhalten. Die Fähigkeit und das Recht, Entscheidungen zu treffen. Unsere Entscheidungen haben unbestreitbar die Macht, unser Leben zu wandeln. Diese Gabe ist ein außergewöhnliches Zeichen des Vertrauens in uns. Gleichzeitig hat jeder für sich die hehre Pflicht, klug damit umzugehen. Unser Vater im Himmel achtet unsere Entscheidungsfreiheit. Er wird uns niemals zwingen, das Rechte zu tun, noch wird er uns davon abhalten, mittelmäßige Entscheidungen zu treffen. Was er von uns jedoch im Hinblick auf diese wichtige und wesentliche Gabe erwartet, ist in den Heiligen Schriften klar formuliert. Aber siehe, das, was von Gott ist, lädt ein und lockt, beständig Gutes zu tun. Darum ist alles, was einlädt und lockt, Gutes zu tun und Gott zu lieben und ihm zu dienen, von Gott eingegeben. Die Worte beständig Gutes zu tun beschreiben den Maßstab gut, den wir anlegen müssen, wenn wir unsere Entscheidungsfreiheit gebrauchen. Entscheidungen sind mit Konsequenzen verbunden, die nicht immer sofort erkennbar sind. Um auf dem richtigen Weg zu bleiben, kommt es vor allem darauf an, dass wir die geistigen Gaben, die uns gegeben wurden, gebrauchen. Seit kurzem benutze ich ein Navigationsgerät im Taschenformat. Dieses unglaubliche Gerät besteht aus einer Antenne, die auf Frequenzen eingestellt ist, die von Satelliten hoch über der Erde übertragen werden, und aus einem Bildschirm, der meinen augenblicklichen Standort auf der Erde anzeigt. In den letzten Jahrzehnten benutzte man solche Geräte vielfach für wissenschaftliche Zwecke, bei der Herstellung von Landkarten und bei der Landvermessung. In jüngerer Zeit will man damit vermeiden, dass die Leute sich mit dem Auto verfahren. Im Laufe der Geschichte war die Menschheit stets bemüht, sich nicht zu verirren. In meinem Heimatland Portugal zum Beispiel benutzten Seefahrer im Zeitalter der Entdeckungen im 15. Jahrhundert vom Westrand Lusitaniens ausgesandt auf Meeren nie zuvor befahren die bestmöglichen Karten. Sie beobachteten die Sterne am nächtlichen Himmel und fuhren mit damals fortschrittlichen Segelschiffen, um an ihr Ziel zu gelangen. Trotz alledem war es für diese Seeleute keine leichte Aufgabe, gegen widrige Winde anzusegeln. Oft waren sie endlos unterwegs, bevor sie ihren Weg auf dem weiten Meer fanden. Dahingegen bekomme ich heute mit so einem Navigationsgerät immer gleich die Antworten auf Fragen wie: Wo bin ich? Wohin gehe ich? Wie komme ich am besten dorthin? Und wann komme ich dort an? Mit diesem kleinen Gerät fühle ich mich sehr sicher, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, und ich vertraue darauf, dass es mich mit größter Präzision und Genauigkeit an mein Ziel bringt. Ich weiß aber noch, wie ich eines Tages bei der Einfahrt in eine Tiefgarage mit einer neuen Funktion dieses Geräts Bekanntschaft machte. Eine warnende Stimme schreckte mich auf: Satellitenempfang verloren. Durch die Betonwände, die mich umgaben, war das Satellitensignal unterbrochen worden und das Gerät hatte keine Verbindung mehr. Als ich wieder ans Tageslicht kam, bemerkte ich auch, dass das Gerät zusätzlich Zeit benötigte, um das erforderliche Signal wieder aufzunehmen. Wir haben auch ein Navigationsgerät in uns, das uns jederzeit wissen lässt, was richtig und was falsch ist, und das uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben durch das Licht Christi, das allen Menschen mitgegeben wurde, ein natürliches Gespür dafür, was richtig und was falsch ist. Diese Fähigkeit wird Gewissen genannt. Ihr Besitz macht uns zu verantwortungsbewussten Wesen. Zusätzlich wurde uns als Mitgliedern der Kirche zum Trost, zum Schutz und zu unserer Führung die Gabe des Heiligen Geistes gegeben. Unser Gewissen kann jedoch, wie andere Fähigkeiten auch, durch Sünde oder Missbrauch stumpf werden. Wenn wir gegenüber dem Göttlichen in unserem Leben die Empfindung verlieren, wird auch der Empfang des Signals unterbrochen, das wir brauchen, um uns zu leiten. Die Gebote zu halten ist das zuverlässigste Mittel, dass uns ein starkes Signal von Gott erhalten bleibt. Präsident Thomas S. Monson, unser geliebter Prophet, hat gesagt, unser Leben hängt von unseren Entscheidungen ab, denn Entscheidungen bestimmen das Schicksal. Ich bezeuge, dass wir früher oder später glücklich werden, wenn wir das Gute wählen, während falsche Entscheidungen uns nur unglücklich machen. Wenn wir lernen, das Gute zu wählen und die Gebote zu halten, schaffen wir ein Verhaltensmuster, das uns hilft, ein erfülltes Leben zu führen, unserem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher zu werden und ein Anrecht auf all die Segnungen zu ererben, die den Glaubenstreuen verheißen sind. Eine weitere Gabe, die uns hilft, unser Leben zu lenken, ist die Fähigkeit, die Worte derer zu glauben, die Zeugnis von Jesus Christus geben. Zu allen Zeiten, auch in der unseren, hat Gott durch Propheten seinen Plan offenbart, wie man als Einzelner oder als Familie glücklich wird. Wer den Propheten folgt, empfängt die Segnungen, die Gott verheißen hat. Wir können den lebenden Propheten stets vertrauen. Was sie sagen, gibt das Wort und den Willen des Herrn wieder. Nichts tut Gott der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Der Text eines PV-Liedes ermahnt uns: Folgt dem Propheten, folgt dem Propheten, weich nicht vom Weg ab. Folgt dem Propheten, folgt dem Propheten, er kennt den Weg. Doch ganz klare Führung haben wir auf Erd, wenn wir folgen dem, was der Prophet uns lehrt. Ich bezeuge, dass unser Vater im Himmel an einen jeden von uns denkt, dass er unsere Gebete hört und sie erhört, und dass er zu seinem Propheten spricht, um uns zu führen. Wenn wir unseren Glauben entwickeln, den Worten der Propheten zu glauben und danach zu leben, stärken wir unser Zeugnis vom Plan des Glücklichseins und der zentralen Rolle, die Jesus Christus darin spielt. Durch die Macht der Entscheidung und die uns innewohnende Fähigkeit, den Worten derer zu glauben, die von Jesus Christus Zeugnis geben, werden wir die Ozeane unseres Lebens überqueren und unseren ewigen Bestimmungsort erreichen können. Wir sind an diesem Wochenende von Propheten, Sehern und Offenbarern belehrt worden. Ich bin dankbar für die Führung, die unser Vater im Himmel uns gibt, und für seinen Sohn Jesus Christus, unseren Erretter und Erlöser. Ich bezeuge, dass sie leben und dass sie uns lieben. Wenn wir ihre Worte befolgen, treffen wir gute Entscheidungen, gehen nicht verloren und wir erreichen unser ewiges Zuhause. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Während meiner Jugend in dem kleinen Bauerndorf Spring City in Utah durfte ich jeden Sommer 2 Wochen allein mit meinem Vater beim Schafehüten in den Bergen von Mentai LaSalle verbringen. Einmal war der Nebel in der Gegend so dicht, dass man nicht einmal mehr die ausgestreckte Hand vor sich sehen konnte, und es war fast schon Abend. Mein Vater schlug vor, ich solle zum Lager zurückkehren, und er würde bald nachkommen. Ich kann mich an meine Frage erinnern, wie ich im Nebel das Lager finden sollte. Mein Vater sagte mir einfach, lass die Zügel locker, dann wird das Pferd dich ins Lager bringen. Ich folgte seinem Ratschlag, ließ die Zügel locker, trieb das Pferd an und los ging es. Manchmal schlug mir ein tief hängender Zweig, den ich vorher nicht ausmachen konnte, ins Gesicht oder mein Bein streifte einen Baum. Doch schließlich blieb das Pferd stehen und ich konnte die Umrisse des Lagers erkennen. Manchmal sind wir vielleicht nicht gleich in der Lage, den ersehnten Weg vor uns zu sehen, aber das Wissen derer, die schon vor uns gegangen sind, und das Wissen derer, die noch unter uns sind, kann uns führen, wenn wir ihnen nur die Zügel überlassen. Verstehst du auch, was du liest? Fragte Philipp jemanden, der sorgfältig die Heiligen Schriften studierte. Die Antwort kam in Form einer Frage. Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Als Antwort auf diese drängende Frage haben die Propheten zu allen Zeiten betont, wie wichtig es ist, die Heiligen Schriften zu erforschen. Und sie geben uns eine Verheißung. Wer mein Wort wie einen Schatz hütet, wird sich nicht täuschen lassen. In jeder Evangeliumszeit gab der Herr den Propheten Gebote, dass sie diese Dinge der Welt verkündigen. Und dies alles, damit es sich erfülle. Der erste Abschnitt im Buch Lehre und Bündnisse ist das Vorwort des Herrn zu den Lehren, Bündnissen und Geboten, die jetzt in der Fülle der Zeiten gegeben wurden. Besonders erwähnenswert sind Vers 37 und 38. Forscht in diesen Geboten, denn sie sind wahr und treu, und die Prophezeiungen und Verheißungen, die darin sind, werden sich alle erfüllen. Was ich daher gesagt habe, das habe ich gesagt, und ich entschuldige mich nicht. Und mögen auch die Himmel und die Erde vergehen, mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen. Sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Heute werde ich die Stimme von 7 Knechten des Herrn zitieren. Im März 1970 erfüllte sich ein lang gehegter Wunsch, den erwählten Knechten des Herrn dienen zu dürfen. Gleich von Anfang an ergaben sich Gelegenheiten, mit den Brüdern vom Kollegium der 12 zusammenzuarbeiten und danach auch mit Mitgliedern der ersten Präsidentschaft, und das fast 4 Jahrzehnte lang. Während dieser lehrreichen Jahre keimte in meinem Herzen das Verständnis für die Schriftstelle, mein Wort wird nicht vergehen, sondern sich gänzlich erfüllen. In der Vergangenheit wurden in Generalkonferenzen wichtige Ermahnungen ausgesprochen, und diejenigen, die die Weisheit vergangener Zeiten in sich tragen, werden uns auch weiterhin ermahnen, sodass das Herz in uns brennt. Im Befolgen dieser Ratschläge müssen wir stark sein, dürfen niemals aufgeben und müssen bis ans Ende ausharren. Ich möchte über den Rat und die Weisung sprechen, die diese Propheten Gottes erteilt haben. Zum Beispiel zitierte Präsident Joseph Fielding Smith oft die Worte aus dem 24. Kapitel der Psalmen, worin eine Frage gestellt, eine Antwort gegeben und dann den Glaubenstreuen eine Segnung verheißen wird. Die Frage: Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Die Antwort: Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Die Verheißung: Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Präsident Harold B. Lee riet uns bei der Generalkonferenz, den Worten und Geboten, die uns der Herr durch seinen Propheten gibt, Beachtung zu schenken. Vielleicht gefällt Ihnen das nicht, von was vom Hauptsitz der Kirche kommt. Es mag Ihren politischen Ansichten, Ihren gesellschaftlichen Ansichten widersprechen oder Ihren gesellschaftlichen Umgang beeinträchtigen. Aber wenn wir auf dies alles hören, als käme es aus dem Mund des Herrn selbst, mit Geduld und Glauben, dann gilt die Verheißung, der Herr Gott wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen und die Himmel zu eurem Guten und um der Herrlichkeit seines Namens willen erbeben lassen. Kurz vor seinem Tod im Dezember 1973 erzählte Präsident Lee einer Gruppe von Angestellten der Kirche und ihren Familien, wie das Wohlfahrtsprogramm der Kirche entstanden ist. Dann stellt er ihnen die Frage, glauben Sie, dass diese Propheten wussten, wovon sie sprachen? In derselben Ansprache nahm er auch Bezug auf den Rat der Brüder, sich vor sexueller Freizügigkeit zu hüten, die einem durch unanständige Druckerzeugnisse und Fernsehsendungen ins Haus kommt. Er fragte, sind Sie den Brüdern so nahe, dass Sie sie nicht mehr als Propheten betrachten, sondern als Männer, die einen solchen Ratschlag einfach für eine gute Idee halten? Präsident Spencer W. Kimball war es, der uns in seinen Büchern damit tröstete, dass es das Wunder der Vergebung gibt und dass Gott vergeben wird. Bei einer anderen Gelegenheit, als er über unerwartete Herausforderungen sprach, stellte uns Präsident Kimball vor die Überlegung, ob wir die Geschehe im Gefängnis zu Carthage, durch die Joseph Smith zu Tode kam, verändert hätten, wenn wir die Macht gehabt hätten, lebensentscheidende Momente zu verändern. Und wichtiger noch, was hätten wir mit einer so zügellosen Macht im entscheidenden Augenblick in Gethsemane angefangen, als die Worte fielen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Bei der allmorgendlichen Sitzung der ersten Präsidentschaft beten die Brüder immer abwechselnd. Ich habe Präsident Ezra Taft Benson immer gern beten gehört. In seinen Gebeten brachte er fast ausschließlich seinen Dank zum Ausdruck, statt um Segnungen zu bitten. In Bezug auf einen weiteren Zeugen für Jesus Christus zitierte Präsident Benson die Worte des Propheten Joseph Smith. Das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch Gott näher kommen als durch jedes andere Buch. Er ermahnte uns, dem Erretter nachzufolgen, der gesagt hat, blickt auf mich und harrt bis ans Ende aus, und ihr werdet leben, denn dem, der bis ans Ende ausharrt, werde ich ewiges Leben geben. Während seiner neunmonatigen Amtszeit als Präsident der Kirche berührte Howard W. Hunter unser Herz mit der ihm eigenen Güte. Er forderte die Mitglieder der Kirche dazu auf, dem Leben und dem Beispiel des Herrn Jesus Christus noch mehr Beachtung zu schenken, vor allem der Liebe und der Hoffnung, die sein Leben so sehr ausgezeichnet haben. Sie sollen den Tempel des Herrn als das große Symbol ihrer Mitgliedschaft und als gottgegebenen Ort für ihre heiligsten Bündnisse annehmen. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass jedes Mitglied der Kirche für den Tempel würdig ist. Präsident Gordon B. Hinckley sagte, ich habe nicht mit allen Propheten dieser Evangeliumszeit persönlich gesprochen. Ich habe den Propheten Joseph Smith nicht gekannt, habe ihn auch nie sprechen hören. Doch mein Großvater, der als junger Mann in Nauvoo lebte, hat ihn gehört und seine göttliche Berufung als der große Prophet dieser Evangeliumszeit bezeugt. Präsident Hinckley gab Zeugnis von der ersten Vision, als Joseph Smith in den Wald ging, um zu beten, und seine Antwort durch eine göttliche Offenbarung vom Vater und vom Sohn erhielt. Präsident Hinckleys Leidenschaft für den Tempelbau und das heilige Werk, das darin verrichtet wird, kann uns allen als Leitbild dienen, dem wir folgen sollen. Unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson, hat dem sehnlichen Wunsch der ersten Präsidentschaft noch einmal Nachdruck verliehen, die 1839 aussprach, wonach wir uns auch heute noch unablässig richten sollten. Von eurem Eifer, eurer Ausdauer und Glaubenstreue, von der Richtigkeit der Lehre, die ihr predigt, von den sittlichen Normen, die ihr aufstellt und befolgt, hängt das Schicksal der Menschheit ab. Es ist Präsident Monson, den wir als Propheten sehr und offenbarer bestätigen und der für die Witwen, die Waisen und für alle, die in Not sind, seine Stimme erschallen lässt. Er hat sein Leben wahrhaftig am Beispiel des Meisters ausgerichtet und hat den aufrichtigen Wunsch, ihm immer zu dienen. Präsident Monson ist das Sprachrohr des Herrn, und wir sind aufgefordert, seinem Rat und seinen Anordnungen zu folgen. Der Meister spricht wahrhaftig durch seinen Propheten zu uns. Ich weiß, dass dem so ist und habe es bei den Sitzungen der hier versammelten Brüder protokolliert. Als einer der zu Füßen lebender Propheten und von diesen neuzeitlichen Zeugen belehrt wurde, die er kennengelernt und liebgewonnen hat, bezeuge ich in aller Aufrichtigkeit, wenn wir Mitglieder der Kirche den Worten und Geboten, die der Herr den Propheten aus alter Zeit gab, Beachtung schenken und auch heute den Propheten des Herrn folgen, wird uns klarer, was das Wort bedeutet. Nichts tut Gott der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Von dieser Wahrheit und dass Gott im Himmel thront, dass Jesus der Messias ist und von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in der uns Propheten, Seher und Offenbarer leiten, gebe ich feierlich Zeugnis im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Vor vielen Jahren befand ich mich auf der University Avenue in der Nähe des Eingangs zum Provo Canyon, als ich sah, wie sich vor mir der Verkehr verlangsamte. Weiter vorn waren Polizeifahrzeuge mit Blinklicht, ein Feuerwehrauto und mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Sie blockierten alle dicht zusammengedrängt die Straße in den Provo Canyon. Zuerst war ich ärgerlich, weil es aussah, als würden wir dort längere Zeit festsitzen. Ich war aber auch neugierig. Was hat den ganzen Tumult ausgelöst? Als ich an der Felswand an der Ostseite des Eingangs zum Provo Canyon hinaufblickte, sah ich ein paar Kletterer. Ich nahm an, dass sie zum Rettungstrupp gehörten. Was war ihr Ziel? Schließlich sah ich es. Irgendwie war ein verlorenes Mutterschaf 8 Meter den Felsen hinaufgekommen und saß jetzt dort fest. Es war keine Bergziege und auch kein Bergschaf, nur ein normales weißes Mutterschaf, getrennt von der Herde eines Schafhirten. Da ich nichts anderes zu tun hatte, suchte ich den Felsen nach einem Weg ab, der zu der Stelle führte, wo das verlorene Schaf stand, konnte aber beim besten Willen nicht herausfinden, wie es dorthin gekommen war. Doch das Schaf war dort und all der Aufruf vor mir konzentrierte sich auf die Rettung des Tieres. Bis heute weiß ich nicht, wie die Geschichte ausging, da die Polizei eine Möglichkeit fand, den Verkehr wieder in Gang zu bringen. Als ich weiterfuhr, machte mir etwas Sorgen. Der Rettungsdienst hatte gewiss gute Absichten, aber wie würde das Schaf auf sie reagieren? Sicher hatten sie einen Plan, wie sie das Tier beruhigen konnten. Vielleicht würden sie aus kurzer Entfernung einen Pfeil mit einem Beruhigungsmittel abschießen, sodass sie es fangen konnten, bevor es abstürzte. Ich kannte ihren Plan nicht, da ich aber ein wenig darüber wusste, wie Tiere reagieren, wenn sie von Fremden in die Enge getrieben werden, machte ich mir Gedanken darüber, ob ihnen die Rettung gelingen konnte. Dann fragte ich mich, wo ist der Hirte? Bestimmt hätte er am ehesten die Möglichkeit, sich dem Schaf zu nähern, ohne es zu beunruhigen. In dieser Situation war die beruhigende Stimme und helfende Hand des Hirten gefragt, aber er schien nicht da zu sein. Als Mitglieder der Kirche scheinen auch wir manchmal nicht da zu sein, wie dieser Hirte. Denken Sie einen Augenblick über das nach, was Präsident Monson den Missionspräsidenten 2008 auf dem Seminar für neue Missionspräsidenten gesagt hat. Er sagte, es gibt keinen Ersatz für ein Missionsprogramm, das die Mitglieder mit einbezieht. Von Tür zu gehen ist kein Ersatz. Die goldenen Fragen sind kein Ersatz. Ein auf die Mitglieder ausgerichtetes Programm ist der Schlüssel zum Erfolg, und es funktioniert, wo immer wir es ausprobieren. In diesem Licht betrachtet sind die Mitgliedermissionare, Sie und ich, die Hirten. Und die Vollzeitmissionare versuchen, wie der Rettungsdienst, etwas zu tun, was für sie alleine fast unmöglich ist. Gewiss werden die Vollzeitmissionare weiterhin ihr Bestes geben, aber wäre es nicht besser, wenn Sie und ich hingehen würden, um eine Arbeit zu verrichten, die uns zusteht und für die wir besser geeignet sind, da wir diejenigen persönlich kennen, die verloren gegangen sind und gerettet werden müssen? Ich möchte auf drei Anweisungen an die Mitglieder eingehen, die wir im Buch Lehre und Bündnisse finden. Jede davon ermutigt uns, nicht abwesend zu sein, wenn Freunde, Nachbarn oder die Familie unsere Hilfe brauchen. Das sollte sich auch auf diejenigen erstrecken, die abgeirrt sind, die weniger aktiven. Wir alle müssen bessere Mitgliedermissionare sein. In Abschnitt 88, Vers 81 des Buches Lehre und Bündnisse lesen wir, und einen jeden, der gewarnt worden ist, kommt es zu, seinen Nächsten zu warnen. Ich durfte schon in vielen Pfählen der Kirche reisen, um das Wachstum und die Entwicklung von Gemeindemissionen anzuregen. Es war ein lohnendes und geistiges Erlebnis für mich. Ich habe auf diesen Reisen festgestellt, und eine kürzliche Umfrage hat dies bestätigt, dass mehr als die Hälfte der Menschen in den Vereinigten Staaten und Kanada nur wenig oder nichts über unsere Gebräuche und Glaubensansichten wissen. Ich bin sicher, dass der Prozentsatz in anderen Teilen der Welt noch höher sein wird. Die gleiche Umfrage hat auch gezeigt, wenn Nichtmitglieder über längere Zeit mit glaubenstreuen Mitgliedern der Kirche Kontakt haben oder klare und richtige Informationen über die Glaubensansichten und Lehren der Kirche erhalten, entwickeln sie eine positive und offene Einstellung. Die Kirche hat mehr als 50.000 Vollzeitmissionare, die überall in der Welt dienen. Die Anleitung Verkündet mein Evangelium hat dazu beigetragen, sie zu den besten Lehrern des Evangeliums Jesu Christi zu machen, die wir im Lauf der Geschichte der Kirche jemals hatten. Leider verbringen die meisten unserer Vollzeitmissionare den größten Teil ihrer Zeit damit, Menschen zu finden, statt sie zu unterweisen. Wir nutzen diese Befähigung unserer Vollzeitmissionare, nämlich zu lehren, viel zu wenig. Wenn Sie und ich einen großen Teil des Findens übernehmen würden, sodass die Vollzeitmissionare frei wären, mehr Zeit darauf zu verwenden, die Menschen zu unterweisen, die wir finden, würde Großes geschehen. Wir verpassen eine großartige Gelegenheit, zum Wachstum der Kirche beizutragen, wenn wir darauf warten, dass die Vollzeitmissionare unsere Nachbarn waren, statt es selbst zu tun. Mit großer Ernsthaftigkeit sollten wir das Licht des Evangeliums denjenigen bringen, die nach Antworten suchen, die der Erlösungsplan bietet. Viele sorgen sich um ihre Familie. Manche suchen in einer Welt, in der sich Wertvorstände ständig ändern, nach Sicherheit. Wir haben die Möglichkeit, ihnen Hoffnung zu schenken und Mut zu machen und sie einzuladen, mit uns zu kommen und sich denen anzuschließen, die das Evangelium Jesu Christi annehmen. Das Evangelium des Herrn ist auf der Erde und wird sich für sie hier und in der Ewigkeit segensreich auswirken. Im Mittelpunkt des Evangeliums steht das Sühnopfer unseres Herrn und Erretters. Das Sühnopfer bietet die Macht, Sünden vorzuwaschen, zu heilen und ewiges Leben zu gewähren. All die unschätzbaren Segnungen des Sühnopfers können nur denen gegeben werden, die nach den Grundsätzen des Evangeliums leben und die dazugehörigen heiligen Handlungen empfangen. Glaube an Jesus Christus, Umkehr, Taufe, das Empfangen des Heiligen Geistes und Ausharren bis ans Ende. Unsere große Missionsbotschaft an die Welt lautet, dass die ganze Menschheit eingeladen ist, errettet zu werden und sich der Herde des guten Hirten, ja, Jesus Christus, anzuschließen. Unsere Missionsbotschaft wird gestärkt durch das Wissen um die Wiederherstellung. Wir wissen, dass Gott heute genauso zu seinen Propheten spricht, wie es in alter Zeit getan hat. Wir wissen auch, dass sein Evangelium mit der Macht und Vollmacht des wiederhergestellten Priestertums ausgeübt wird. Keine andere Botschaft hat für jeden, der heute auf der Erde lebt, so große Bedeutung für die Ewigkeit. Wir alle müssen diese Botschaft mit Macht und Überzeugung weitergeben. Die leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes gibt durch uns vom Wunder der Wiederherstellung Zeugnis. Doch zuerst müssen wir unseren Mund auftun und Zeugnis geben. Wir müssen unseren Nächsten warnen. Dies führt mich zu der zweiten Schriftstelle der Lehre und Bündnisse, über die ich mit Ihnen sprechen will. Aus Abschnitt 88, Vers 81 erfahren wir, dass jeder von uns die Pflicht hat, missionarisch tätig zu sein, sobald er gewarnt worden ist. In Abschnitt 33, Vers 7 bis 10 wird uns gesagt, dass wir unseren Mund auftun müssen. Vers 7 lässt niemanden, der Abschnitt 4 des Buches Lehre und Bündnisse auswendig gelernt hat, daran zweifeln, dass der Herr hier über Missionsarbeit spricht. Ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit. Darum schlagt eure Sicheln ein und erntet mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Dann kommt dreimal die Aufforderung, unseren Mund aufzutun. Tut euren Mund auf, und er wird gefüllt werden, und ihr sollt werden, gleich wie Nephi vor Alters, der von Jerusalem in die Wildnis zog. Ja, tut euren Mund auf und haltet nicht zurück. Und ihr werdet mit Gaben auf eurem Rücken beladen werden, denn seht, ich bin mit euch. Ja, tut euren Mund auf und er wird gefüllt werden und sprecht, kehrt um und bereitet den Weg des Herrn und macht seine Pfade gerade, denn das Himmelreich ist nah. Was würden wir sagen, wenn wir unseren Mund dreimal auftun müssten? Wenn Sie gestatten, möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Zuallererst müssen wir verkünden, dass wir an Jesus Christus und seinen Sühnopfer glauben. Diese erlösende Tat schenkt der ganzen Menschheit die Gabe der Unsterblichkeit und die Möglichkeit, sich der größten Gabe Gottes an die Menschen zu erfreuen, der Gabe des ewigen Lebens. Wenn wir unseren Mund zum zweiten Mal auftun, sollten wir in eigenen Worten die Geschichte der ersten Vision erzählen, nämlich, dass wir wissen, dass ein Junge nicht ganz 15 Jahre alt in ein Wäldchen ging, wo sich ihm nach einem aufrichtigen, demütigen Gebet die Himmel öffneten. Nach Jahrhunderten der Verwirrung wurden der Welt das wahre Wesen der Gottheit und die wahren Lehren Gottes offenbart. Lassen Sie uns, wenn wir das dritte Mal unseren Mund auftun, vom Buch Mormon Zeugnis geben, das ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Das Buch Mormon ergänzt die Bibel, indem es uns ein größeres Verständnis der Lehren des Evangeliums Jesu vermittelt. Das Buch Mormon ist der überzeugende Beweis, dass Joseph Smith ein wahrer Prophet Gottes ist. Wenn das Buch Mormon wahr ist, dann hat es auch eine Wiederherstellung des Priestertums gegeben. Wenn das Buch Mormon wahr ist, dann hat Joseph Smith mit der Macht dieses Priestertums die Kirche Jesu Christi wiederhergestellt. Ich habe bei meinem derzeitigen Studium des Buches Mormon gerade das Buch Alma zu Ende gelesen. Gegen Ende des großartigen Botschaft Almas an die Kirche in Zarahemla sagte er, denn welcher Hirte unter euch, der viele Schafe hat, wacht nicht über sie, damit die Wölfe nicht in seine Herde einfallen und sie fressen. Und siehe, wenn ein Wolf in seine Herde einfällt, verjagt er ihn nicht? Ja, und schließlich wird er ihn, wenn er kann, vernichten. Und nun sage ich euch, der gute Hirte ruft nach euch. Und wenn ihr auf seine Stimme hört, so wird er euch in seine Herde bringen. Ihr seid seine Schafe. Und er gebietet euch, nicht zuzulassen, dass ein reißender Wolf unter euch einfällt, damit ihr nicht vernichtet werdet. Der Heiland ist der gute Hirte, und wir alle sind zu seinem Dienst berufen. Das Mutterschaf an der Felswand am Eingang zum Provo Canyon und diese Worte Almas erinnern mich an die Frage, die der Erretter im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums stellt. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück, und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Wenn ich an das Hüten von Schafen denke, denke ich gewöhnlich an die Aufgabe oder Verantwortung des Hirten, für alle seine Schafe, alles in seiner Macht Stehende, zu tun. Mein Erlebnis erinnert mich jedoch daran, dass es hier um das Gleichnis vom verlorenen Schaf handelt, und meine Gedanken wandten sich der gefährlichen Lage dieses verlorenen Mutterschafs zu, das dort ganz allein war und keine Möglichkeit mehr sah, die Felswand weiter hinaufzukommen, sich aber auch nicht umdrehen konnte, um wieder hinunterzugehen. Das Tier muss außer sich und verzweifelt gewesen sein, völlig machtlos, sich selbst zu retten. Nur einen Schritt von der sicheren Katastrophe entfernt. Es ist wichtig, dass jeder von uns darüber nachdenkt, wie es ist, verloren zu sein und was es bedeutet, ein geistiger Hirte zu sein, der die 99 zurücklässt, um das eine Schaf zu finden, das sich verirrt hat. Solche Hirten mögen das Fachwissen und die Hilfe des Rettungsdienstes brauchen, aber sie sind vor Ort, sie sind verantwortlich und sie klettern neben den Fachleuten, um diejenigen zu retten, die in den Augen Gottes unendlich wertvoll sind, denn es sind seine Kinder. Solche Hirten nehmen die Aufforderung, Mitgliedermissionare zu sein, an, die ich zum Abschluss aus Lehre und Bündnisse Abschnitt 18 zitiere. Und wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit einer Seele, die ihr zu mir ins Reich meines Vaters geführt habt, wie groß wird eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt? Aus der Schriftstelle erfahren wir auch, dass solche Hirten unaussprechliche Freude erfahren. Ich bezeuge dies im Namen Jesu Christi. Amen.
As we conclude the conference,
zum Schluss dieser Konferenz danken wir dem Tabernakelchor, dem gemischten Chor des Religionsinstituts im Raum Salt Lake City und dem Priestertumschor von der Brigham Young University Idaho sowie ihren Dirigenten und Organisten für die schöne und inspirierende Musik. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Thomas S. Monson, unser geliebter Prophet. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor: Gott sei mit euch bis aufs Wiedersehen. Nach dem Lied spricht Elder Robert C. Oaks von den 70ern das Schlussgebet. Die Konferenz wird dann für 6 Monate vertagt.
Meine lieben Brüder und Schwestern, mein Herz ist erfüllt und wehmütige Gefühle beschleichen mich nun, da diese großartige Generalkonferenz zu Ende geht. Wir sind reich gesegnet worden, als wir dem Rat und den Zeugnissen derjenigen zugehört haben, die zu uns gesprochen haben. Ich glaube, wir sind alle noch fester entschlossen, nach den Grundsätzen des Evangeliums Jesu Christi zu leben. Ich bedanke mich aufrichtig bei jedem, der bei dieser Konferenz mitgewirkt hat, darunter auch bei den Brüdern, die gebetet haben. Die Musik war großartig. Wie dankbar bin ich doch für diejenigen, die ein musikalisches Talent haben und bereit sind, andere daran teilhaben zu lassen. Mir kommt da eine Schriftstelle aus dem Buch Lehre und Bündnisse in den Sinn. Denn meine Seele erfreut sich am Lied des Herzens. Ja, das Lied der Rechtschaffen ist ein Gebet für mich. Und es wird mit einer Segnung auf ihr Haupt beantwortet werden. Mögen wir noch lang daran denken, was wir bei dieser Konferenz gehört haben. Denken Sie daran, dass die Botschaften, die überbracht wurden, kommenden Monat im Ensign und im Liahona erscheinen. Ich bitte Sie dringend, sich gründlich mit ihnen zu befassen und über die Lehren darin nachzudenken und sie auch anzuwenden. Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr ich meine tüchtigen Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, lieb habe und schätze. Es sind kluge, einsichtige Männer. Was sie leisten, ist unschätzbar. Ich habe auch meine Brüder im Kollegium der Zwölf Apostel lieb und unterstütze sie. Bei dieser Konferenz haben wir ein neues Mitglied dieses Kollegiums bestätigt. Dieser Bruder hat sich dem Werk des Herrn voll und ganz verschrieben. Und ich bezeuge, dass er der Mann ist, den unser himmlischer Vater zu dieser Zeit an dieser Stelle haben will. Ich habe auch die 70er und die Mitglieder der präsidierenden Bischofschaft lieb. Sie dienen selbstlos und bewirken viel. Desgleichen danke ich auch den führenden Beamten der Hilfsorganisation. Wie es unserem Rotationsprinzip entspricht, haben wir neue Präsidentschaften der jungen Männer und der Sonntagsschule bestätigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir danken all denen, die bei dieser Konferenz aus ihrem Amt entlassen wurden und ihre Aufgaben so treu erfüllt haben. Meine Brüder und Schwestern, mögen wir uns bemühen, näher am Herrn zu leben. Mögen wir daran denken, immer zu beten, damit wir nicht in Versuchung geraten. Ihr Eltern, zeigt euren Kindern, dass ihr sie liebt habt. Betet für sie, damit sie dem Bösen in der Welt standhalten können. Betet darum, dass ihr Glaube und ihr Zeugnis wachsen. Betet dafür, dass sie ihr Leben lang gütig sind und anderen dienen. Kinder, lasst eure Eltern wissen, dass ihr sie liebt. Lasst sie wissen, wie dankbar ihr ihnen für alles seid, was sie für euch getan haben und immer noch tun. Und nun eine Mahnung an alle, ob alt oder jung, männlich oder weiblich. Wir leben zu einer Zeit, da der Widersacher alle erdenklichen Mittel darauf verwendet, uns in seinem Lügennetz zu fangen und verzweifelt versucht, uns mit sich hinabzuziehen. Es gibt eine Menge Pfade, auf die er uns verleiten will. Pfade, die uns in den Untergang führen können. In vielen Bereichen gibt es Fortschritte, die man zum Guten verwenden kann, die uns aber auch auf solch einen schrecklichen Pfad schicken können. Einen muss ich wohl besonders erwähnen, und das ist das Internet. Einerseits bietet es fast unbegrenzte Möglichkeiten, sich nützliche und wertvolle Informationen zu beschaffen. Wir können dadurch mit anderen überall auf der Welt kommunizieren. Die Kirche selbst hat eine wunderbare Internetseite voller wertvoller und erbaulicher Informationen und unschätzbarer Hilfsmittel. Andererseits jedoch, und das ist äußerst alarmierend, häufen sich die Berichte über unzählige Menschen, die das Internet zu bösen und entwürdigenden Zwecken benutzen, worunter das Anschauen von Pornografie am meisten hervortritt. Meine Brüder und Schwestern, wer sich mit so etwas abgibt, wird den Geist buchstäblich zerstören. Seien Sie stark, seien Sie rein. Gehen Sie derart entwürdigenden und zerstörerischen Inhalten um jeden Preis aus dem Weg, wo auch immer Sie darauf stoßen mögen. Diese Warnung richte ich an alle Menschen überall. Und insbesondere den Jüngeren sei gesagt, dass dies auch pornografische Bilder betrifft, die über das Handy gesendet werden. Meine lieben Freunde, gestatten Sie sich unter keinen Umständen, in die Falle zu geraten und Pornografie anzuschauen, die eine der wirksamsten Verlockungen des Satans darstellt. Und falls Sie sich auf so etwas eingelassen haben, hören Sie jetzt damit auf. Besorgen Sie sich die Hilfe, die Sie brauchen, um darüber hinwegzukommen und Ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Ergreifen Sie die notwendigen Schritte, um auf den engen und schmalen Pfad zurückzukehren, und bleiben Sie dann darauf. Mögen wir wie Josua vor Alter sagen, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Meine Brüder und Schwestern, wir haben auf der ganzen Welt Tempel gebaut und werden das auch weiterhin tun. Denjenigen, die würdig sind und den Tempel besuchen dürfen, möchte ich dazu anhalten, oft hinzugehen. Der Tempel ist ein Ort, wo wir Frieden finden können. Wir weihen uns dort erneut dem Evangelium und bekräftigen unseren Entschluss, die Gebote zu halten. Welch ein Vorzug ist es, in den Tempel gehen zu dürfen, wo wir den heiligen Einfluss des Geistes Gottes verspüren können. Wir leisten einen großartigen Dienst, wenn wir stellvertretend heilige Handlungen für diejenigen vollziehen, die jenseits des Schleiers sind. Vielfach kennen wir die Menschen nicht, für die wir die Arbeit tun. Wir erwarten keinen Dank und haben auch nicht die Zusicherung, dass sie das, was wir ihnen anbieten, annehmen. Doch wir leisten einen Dienst und erreichen damit etwas, was auf keinem anderen Weg zu erreichen ist. Wir werden im wahrsten Sinne Erretter auf dem Berg Zion, so wie unser Erretter sein Leben stellvertretend für uns geopfert hat, geben auch wir in kleinem Maßstab etwas hin, wenn wir stellvertretend die Tempelarbeit für diejenigen verrichten, die keine Möglichkeit haben, voranzukommen, solange nicht einer von uns hier auf der Erde etwas für sie unternimmt. Ich bin sehr froh darüber, dass wir als Kirche auch weiterhin humanitäre Hilfe leisten, wo Not am Mann ist. Wir haben in dieser Hinsicht schon viel unternommen, damit abertausenden Kindern unseres himmlischen Vaters Gutes getan, mögen sie unserem Glauben angehören oder nicht. Wir sind entschlossen, auch weiterhin zu helfen, wo es gebraucht wird. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag in dieser Hinsicht. Wie dankbar bin ich, meine Brüder und Schwestern, für die Wiederherstellung des Evangeliums in dieser Evangeliumszeit und für all die Segnungen, die Sie und ich infolgedessen erhalten haben. Wir sind ein gesegnetes Volk, weil wir die sichere Erkenntnis haben, dass Gott lebt und dass Jesus der Messias ist. Möge der Segen des Himmels bei Ihnen sein. Mögen bei Ihnen daheim Eintracht und Liebe herrschen. Mögen Sie beständig Ihr Zeugnis nähren, auf dass es Sie gegen den Widersacher schütze. Als Ihr demütiger Diener wünsche ich mir von ganzem Herzen, Gottes Willen zu erfüllen und ihm sowie auch Ihnen zu dienen. Nun, meine Brüder und Schwestern, ist die Konferenz vorüber. Mögen wir auf unserem Heimweg in Sicherheit sein. Ich habe Sie lieb. Ich bete für Sie. Ich möchte Sie bitten, in Ihren Gebeten an mich und an all die Generalautoritäten zu denken. Bis wir uns in 6 Monaten wiedersehen, möge der Segen des Herrn auf uns allen ruhen. Das tue ich im Namen des Herrn Jesus Christus, unseres Erlösers. Amen.
Our Father, who art in heaven.
Unser Vater im Himmel. Geheiligt ist dein Name, und das soll auch in unseren Herzen und in unserer Seele so sein. Wir neigen unseren Haupt auf der ganzen Welt vor dir, am Ende dieser Konferenz, auf der wir erinnert wurden an die ewigen Wahrheiten. Wir danken dir für die Propheten auf dieser Erde. Und wir danken dir für die Anweisungen, die wir erfahren haben. Wir danken für sein Beispiel und dafür, wie er das Evangelium lebt und wie er nach anderen sich ausstreckt. Wir danken für Jesus Christus und sein Sühnopfer. Wir danken für die Worte, die uns an Tempel erinnert haben und die Macht, die in unser Leben kommen kann, wenn wir dort dienen. Wir danken für die Technologie, die uns die Möglichkeit gegeben hat, diese Konferenz in der ganzen Welt zu sehen. Wir danken für die Gelegenheit, die ewigen Wahrheiten zu hören. Am Ende dieser Konferenz bitten wir dich, uns in Sicherheit zu unseren Heimen zurückzuführen. Und lass uns danach hungern, auf dich unser Leben auszurichten und auf die Wahrheiten, in denen wir unterwiesen wurden. Wir danken dir besonders für deinen Sohn Jesus Christus und sein Sühnopfer. Und wir sagen dieses Gebet und geben dir diesen Dank im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Dies war eine Übertragung von der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.